Wer von euch hat denn schon mal, ob am eigenen Handy oder zu Hause am Tablet, eine Nachricht in irgendeiner App bekommen von einer Person, die ihr noch gar nicht kanntet vorher?
Miriam Wecke, groß, schlank, lange dunkelblonde Haare, wartet nach ihrer Frage ein paar Sekunden, dann gehen zögerlich zwei Hände hoch. Nur zwei, weil die Kreuzberger Kinder, mit denen die Psychologin an diesem Vormittag zum Thema Cybergrooming arbeitet, erst in die dritte Klasse gehen und nur ein Teil von ihnen schon ein eigenes Smartphone hat. Mit ihren beiden Lehrerinnen besuchen sie Click Clever, eine interaktive Ausstellung im Märkischen Viertel. Ausrichter, die Senatsinnenverwaltung und der Verein Innocence in Danger, der Arbeitgeber von Miriam Wecke.
Ihr beiden, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal erzählen. Auf welcher App war das? Wie hat sich das angefühlt vielleicht? Magst du mal erzählen?
Ja, also ich habe ein Handy, da habe ich so ein Nachrichten. Irgendwas hat er da geschrieben.
Konkrete Erfahrungen mit Cybergrooming haben diese Kinder glücklicherweise noch nicht. Die Nachrichten, die sie bislang erhalten haben, waren vage und unverständlich. Aber wo genau beginnt Cybergrooming? Emily Becker vom LKA Berlin definiert.
Ein Kind im Internet nach dem Wetter zu fragen, ist nicht strafbar. Aber wenn es dann in eine sehr persönliche und in dieses Anbahnungsverhalten reingeht, erst recht, wenn es in eine sexualisierte Richtung geht, dann sind wir sofort im Cybergrooming drin. Also dazu muss es nicht zum Übersenden von Bildern oder zum persönlichen Treffen gekommen sein. Alleine die Frage, schickst du mir mal ein nettes Bild, wo du nichts anhast, ist schon die vollendete Tat.
Die Kriminalhauptkommissarin leitet eine von zwei Abteilungen beim Berliner Landeskriminalamt, die sich mit Kinder- und Jugendpornografie und damit auch mit Cybergrooming beschäftigen. 28 Mitarbeitende sind in Berlin allein mit solchen Ermittlungen betraut. Denn es endet nicht immer beim Schreiben. Das musste auch Jennys Tochter Caro erfahren. Sie war 15, als eine unerwartete Nachricht auf ihrem Handy aufploppte. Um die Identität von Mutter und Tochter zu schützen, sind ihre Namen in diesem Beitrag geändert. Jennys Stimme verfremdet.
Meine Tochter wurde angeschrieben über Snapchat. Das Profil und der Name. Also sie ist davon ausgegangen, dass es ein 15-Jähriger ist. Und sie ist auch davon ausgegangen, dass es bei Snapchat so ist, dass einem Bekannte vorgeschlagen werden aus ihrem Freundeskreis. Deswegen fühlte sie sich relativ sicher und ist auf diesen Chat eingegangen.
Doch die vermeintliche Sicherheit trügt.
Diese Person hat ihr dann auch ein Treffen vorgeschlagen. Und als sie bei dem Treffen ankam, stellte sie fest, dass es eben kein 15-Jähriger ist, sondern ein erwachsener Mann. Die haben dann Telefonnummern ausgetauscht, um auf WhatsApp weiterzuschreiben. Und von da ab begann eine ganz, ganz schlimme Manipulation. Er hat sie unter Druck gesetzt, sie unbedingt nochmal zu treffen. Und beim nächsten Treffen erzählte er, dass er noch kurz was aus dem Hotelzimmer holen muss. Und da kam es dann zu einer Vergewaltigung.
Nach der Tat fährt Caro nach Hause, allein mit der U-Bahn. Ihrer Mutter sagt sie zunächst nichts. Und das hat Gründe.
Danach hat der Mann ihr gesagt, dass er die Tat gefilmt hat und dass er das im Internet verbreiten wird, wenn sie ihn nicht nochmal trifft. Sie hat dann große Angst gehabt, dass das veröffentlicht wird. Und dann hat sie ihn in der Öffentlichkeit getroffen und hat das Video löschen dürfen. Und dann hat er erst ganz freundschaftlich getan, um sie dann beim nächsten Gelegenheit in einen Busch zu schubsen und sie wieder zu vergewaltigen.
Erst nach der zweiten Tat offenbart sich Caro ihrer Mutter. Die geht sofort mit ihr zur Polizei. Es folgen Wochen der Angst, in denen die Familie darauf wartet, dass endlich ein Haftbefehl erlassen wird. In denen der Mann aus dem Internet immer wieder anruft, schreibt, vor dem Haus steht, sogar an der Tür klingelt. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Um schon Kinder vor solchen Taten zu warnen, ihnen die Gefahren klarzumachen, setzt die Ausstellung Click Clever deutlich früher an.
Hört mal genau hin und überlegt mal, was kann das für eine Situation sein?
Kitzeln.
Und viele lachen. Okay. Gibt es auch eine Situation vielleicht, in der Lachen nicht so cool sein kann?
Ja, wenn unangenehme Sachen.
Ja, wenn man ausgelacht wird vielleicht. Ne?
Jetzt geht es um Gefühle und darum, dass man ihnen trauen sollte. Dabei helfen Geräusche-Buttons. Macht Lachen wirklich immer ein gutes Gefühl oder kann es auch gehässig klingen? Gibt es auch falsche Gefühle? Emily Becker vom LKA glaubt, eigentlich kaum.
Kinder haben diese Instinkte auch noch ganz ausgeprägt und einfach so dieses wirklich auf das Bauchgefühl hören, ist das jetzt irgendwie komisch. Und da muss noch nicht mal irgendwie wirklich was deutlich dastehen, was komisch ist, sondern es fühlt sich nicht gut an. Und dann eben zu sagen, und wenn sowas passiert, dann komm zu mir und dann gucken wir uns das zusammen an.
dem Bauchgefühl trauen und Grenzen setzen. Darum dreht sich alles an der nächsten Station der Click-Clever-Ausstellung. Auf einem großen Handybildschirm aus Pappe sind Nachrichten zu lesen. Sind die noch okay? Wenn nicht, darf gebuzzert werden.
Ich schick dir ein Bild und du schickst mir eins zurück, okay?
Ich habe einmal gemacht. Du hast dreimal gemacht.
War jetzt sehr stark, eure Reaktion. Warum? Was ist da
los? Ja, genau. Okay.
Man denkt halt dann, dass er das geheim hält. Wir sind halt warten, aber wenn man ihn dann zum Beispiel ein Bild sieht in der Badehose und er das dann kostet, dann kann ich halt nicht vertrauen, dann ist halt zu spät.
Was aber, wenn das Bauchgefühl angeschlagen hat und trotzdem etwas passiert? Jenny ist überzeugt, Caro war gut informiert. Trotzdem hat sie sich der Manipulation nicht entziehen können.
Meiner Tochter war sofort klar, was da passiert ist. Ihr war auch sofort klar, dass das Cybergrooming war. Und das hat aber so eine große Scham bei ihr ausgelöst, dass ihr das passiert ist.
Geschenke, Komplimente, Aufmerksamkeit oder eine mitleiderregende Lebensgeschichte. Die Täter beim Cybergrooming entwickeln schnell ein Gefühl dafür, was bei ihren Opfern zieht, damit der Kontakt nicht abreißt. Selbst die gründlichste Aufklärung kann dabei regelrecht aussetzen, erklärt Miriam Wecke. Sie arbeitet bei Innocence in Danger nicht nur in der Prävention, sondern berät auch Betroffene nach einem Übergriff.
Wenn wir in bestimmten Anspannungszuständen sind, also ich habe große Angst, dann entkoppelt das auch den sogenannten präfrontalen Kortex. Das ist der Teil unseres Gehirns, der uns logisch denken lässt, der aber auch Erinnerungen abspeichert und mit meinem aktuellen Handeln verknüpft. Das heißt, da kann ich noch so gut aufgeklärt worden sein, wenn ich schon in einem massiven Angstzustand versetzt wurde, heißt das, dass ich vielleicht auf mein ganzes Wissen auch nicht mehr so gut zugreifen kann.
Eltern reagierten oft überfordert, wenn sich ihre Kinder nach einem Cybergrooming-Vorfall an sie wenden, so Emily Becker vom LKA. Als erste Reaktion werde dann das Handy eingezogen. Doch damit bestrafen sie das Opfer einer perfiden, manipulativen Täuschung, nicht den Täter. Und verkennen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter eine echte Beziehung aufgebaut hat zu einem unechten Gegenüber.
Da sich so ein Chat mitunter auch über Monate ziehen kann, wird es eine wichtige Kontakt- und Vertrauensperson. In dem Moment, wo die ganze Sache aufploppt, da ist klar, der ist gar nicht der, der er vorgegeben hat zu sein. Und am Ende dann noch, und mit wem quatsche ich denn jetzt darüber, dass Mathe doof ist? Das fand er nämlich auch.
Caro wartet auf den Prozess gegen den Mann, der ihr Vertrauen missbraucht und sie zweimal vergewaltigt hat. Bis er verhaftet wurde, hatte er immer wieder auch andere Jugendliche aus ihrem Umfeld angeschrieben. Für Caros Mutter, Jenny, ist bis heute unverständlich, wie das möglich war.
Wenn er geschafft hat, Anfragen zu schicken in den Freundes- und Bekanntenkreis meiner Tochter mit einem neuen Profil wieder, ne? Also wer schützt die Kinder und Jugendlichen da gerade jetzt?
Und hier sind sich Polizei und Medienpädagogik einig. Täter von vornherein daran zu hindern, Kinder anzusprechen, das ist im Internet ebenso unmöglich wie im analogen Leben. Die einzige Chance bestehe darin, Kinder immer wieder aufzuklären, sie so stark und selbstbewusst zu machen, dass sie unangenehme, verdächtige Chats von sich aus verlassen können. Miriam Wecke zieht eine Parallele zu Gefahrenszenarien, mit denen frühere Generationen aufgewachsen sind.
Das macht man ja genauso, wenn man auf der Straße läuft und dann ist da irgendwie eine komische Person, die einen vielleicht auch mal anspricht. Was macht man dann? Wahrscheinlich wegrennen. Das heißt, wenn das im Internet passiert, das Erste, was ihr bitte macht, ist Handy weg, aus dem Spiel raus.
Begleitung und enger Austausch mit ihren Kindern. Das rät Miriam Wecke Eltern, ob in der digitalen oder in der analogen Welt. Und auch aushalten, wenn eine Entscheidung beim Nachwuchs mal so gar nicht gut ankommt.
Smartphone ist der direkte Weg, der unmittelbare Weg ins Internet. Er ermöglicht Tätern und Täterinnen den Zugriff eigentlich 24/7. Das ist mit einem so großen Risiko für Gewalterfahrungen im Kindesalter verknüpft, dass wir sagen, so spät wie möglich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.